SPD steht kurz vor dem kompletten Kollaps, ja, und wenn sie nächstes Jahr aus 1-2 Landtagen fliegt, noch einen Ministerpräsidenten vielleicht verliert, und du weißt genau, das ist ein sehr realistisches Szenario, gar nicht eins der abwegigeren, dann wird diese Partei in sich zusammenfallen oder es stellt sich endlich mal jemand hin mit Schneid, mit Autorität und mit der Fähigkeit, wieder für eine Arbeiterklasse zu sprechen und sagt, Schluss jetzt, ich räume den Ruß auf, Bärbel, Lars, ihr habt alles kaputt gemacht, raus mit euch.
Mitte-rechts-freundlich. Der Unions-Bubble-Talk. Direkt aus dem politischen Maschinenraum der Bundesrepublik. Positionen, Debatten und die Themen, die für Deutschland entscheidend sind.
Willkommen zurück beim Unions-Bubble-Talk und zunächst allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2026. Manche werden das Format noch von früher, muss man mittlerweile sagen, kennen. Wir haben lange Zeit regelmäßig Spaces auf X gemacht, live, offen, manchmal chaotisch und technisch nicht immer korrekt, aber immer mit dem Anspruch, die laufende Politik aus der Perspektive von CDU und CSU einzuordnen, nicht als deren Pressestelle, sondern als politisch denkende Bürger und Influencer. Jetzt sind wir wieder da. Neues Jahr, neuer Name, Mitte-rechts-freundlich, der Unions-Bubble-Talk und ein neues Podcast-Format. Von nun an regelmäßig und hauptsächlich als Podcast. Daher hier schon direkt einmal der Hinweis, abonniert den Podcast beim Anbieter eurer Wahl, kommentiert ihn gerne und lasst auch eine Bewertung da. Im Kern bleibt es dabei, wir wollen politische Entwicklungen einordnen, bewerten und diskutieren. Ohne Filter, ohne Phrasen und ohne betreutes Sprechen. Zum Start ins neue Jahr und auch ein bisschen aus Nostalgie freue ich mich sehr, dass Baha Yamous unser erster Gast der neuen Staffel ist. Baha, schön, dass du da bist.
Hey Daniel, jetzt stellst du mich so förmlich vor, Baha Yamous.
Ja, das muss ja auch mal sein. Lieber Baha, dir wünsche ich natürlich zunächst auch ein frohes und gesegnetes neues Jahr.
Ja,
auch. Vor allem Gesundheit, Glück und ich glaube, was wir uns alle wünschen können, eine große Portion Zuversicht. Denn politisch muss man sagen, es gab faktisch keine zwei Tage Ruhe, bevor nicht von Iran bis Venezuela neue Entwicklungen die internationale Lage und dadurch auch die Politik wieder durcheinander gewirbelt haben. Aber bevor wir gleich tiefer einsteigen, wollte ich auf einen Tweet von dir zurückkommen, weil es auch eine Sache war, die mir im Kopf geblieben ist. Und nämlich bei Politico, bei Gordon Ripinski, war Ulf Poscher zu Gast. Und du hast einen Tweet darüber gemacht, dass dir auch aufgefallen sei, dass zunehmend Politiker off the record anders sprechen als on the record. Und mir ist das auch hängen geblieben als Überlegung. Ich meine, man kennt das journalistisch, das unter U3, aber ich glaube, das war dann noch anders gemeint. Und ich habe dann selber mal überlegt, was eigentlich noch echt ist von dem, was wir in der Öffentlichkeit von Politik erfahren, wie wir sie erleben, wie wir sie wahrnehmen, wie sie zum Teil inszeniert ist. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wieso da deine Bewertung, dein Eindruck, insbesondere in den ganzen Debatten und jetzt nicht nur die koalitionsstressigen Dinge des letzten Jahres, dein Eindruck ist und bleibt.
Ja, warum ist mir das hängen geblieben? Ich glaube, weil es bei mir sowieso auch im Kopf rumgeisterte, der Gedanke. Und nun weiß jeder, dass ich auch ein großer Fan von Ulf Poschert bin. Aber hier ging es mir tatsächlich um diese Wahrnehmung, dass immer häufiger ich Gespräche führe mit Politikern innerhalb der Union, also fast ausschließlich innerhalb der Union, die anderen wollen ja gar nicht mehr mit mir reden, und auch Journalisten. Dass wenn ich mich mit denen treffe und zusammensitze und man tauscht sich aus über die aktuelle Situation, übrigens in einem anderen Duktus als auf Twitter, natürlich spreche ich anders, wenn ich mich mit Leuten treffe, aber tatsächlich kriege ich immer wieder zu hören, ja, das kann ich aber so nicht sagen. Oder du hast ja recht, Baha, ist einer meiner Lieblingssätze, du hast ja recht, Baha, aber du weißt, dass man das so öffentlich nicht sagen kann. Und ich muss sagen, dass diese Sprüche mir so langsam wirklich gegen den Strich gehen. Also ich verstehe ja im politischen Berlin und gerade dort, wo es hochprofessionell zugeht, muss man viel Theater spielen. Man muss inszenieren, man muss tatsächlich auch den PR-Sprech beherrschen. Und ja, man muss natürlich auch anders kommunizieren, wenn man mit der Presse spricht, wenn man eben zu einem Millionenpublikum spricht, als wenn man jetzt unter vier Augen spricht. Ich glaube, das ist jedem klar und das möchte ich ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt wie soll ich sagen, ich will jetzt auch nicht sagen, dass man jetzt komplett anders kommunizieren muss. Aber dass die Lücke größer wird zwischen was Leute offensichtlich denken und das, was sie nach außen tragen, das hat mich dann doch zunehmend beunruhigt. Und das spricht ja Ulf damit an. Also er sagt ja ganz klar, dass das aus seiner Sicht eine unglaublich gefährliche Entwicklung für eine Demokratie ist, wenn man das beobachtet. Und vielleicht noch einen Satz dazu, weil ich jetzt nur meinen Gedanken geschildert habe. Aber für mich ist es tatsächlich ein frustrierendes Erlebnis, gerade bei Parteifreunden, gerade bei Mandatsträgern, mit denen ich mich früher genauso gut ausgetauscht habe, wie ich es heute tue. Also da gibt es ja auch überhaupt gar keine Art der Entfremdung irgendwie inhaltlich. Manche haben mir ja auch gerne mal unterstellt, dass ich mich irgendwie von meinen Positionen her verändert habe. Das stimmt gar nicht. Und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, die sagen mir dann tatsächlich vehement, wie sehr sie meiner Meinung sind. Übrigens beim Thema Minderheitsregierung würde das viele überraschen, wer da angeblich meine Meinung teilt, wenn wir miteinander uns austauschen. Aber sobald sie dann nach außen gehen, gibt es quasi diese Angst vor der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und diese Angst scheint immer mehr zu steuern, was gerade Politiker im bürgerlich-konservativen Lager sagen. Und das irritiert mich, muss ich sagen.
Aber woher kommt das? Ist das einfach nur die Frage nach politischer Ausrichtung oder weil Lars Klingbeil zu sensibel ist, wie wir mal gelernt haben? Oder ist es vielleicht auch vielmehr noch die Frage danach, wie mittlerweile eine öffentliche Reaktion stattfindet auf jede Abweichung? Kann es vielleicht sein, dass Politik überhaupt noch nicht in dieser schnellen Kommunikationswelt angekommen ist? Also ich weiß, dass ein Shitstorm ist nicht schön, aber ich glaube, an den hat sich jeder gewöhnt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob an die Vehemenz jeder Aufregung oder jedes Gegenarguments die Menschen schon gewöhnt sind, also Politiker. Ich meine,
ich glaube, du triffst es ganz gut, Daniel, weil ich glaube tatsächlich, dass es Shitstorms gab es schon immer, ja, aber die Anzahl und die Härte von Shitstorms, die nimmt zu. Und zwar, weil wirklich jedes Wort inzwischen auf die Goldwaage gelegt wird und natürlich fast ausschließlich ideologisch bewertet wird. Entweder von rechts oder von links oder welcher Gruppierung auch immer. Und dann mit einer Härte und Vehemenz quasi der ich sag jetzt mal, politische Gegner attackiert wird in seiner Position, wie wir es früher nicht erlebt haben. Und der, um jetzt mal bei Ulf zu bleiben, der hatte doch nach seinem Auftritt in Wien, war das, glaube ich, gewesen, ja, wo er so spontan
unter Linken quasi.
Genau, so sein Plädoyer auf die IDF gehalten hatte, völlig spontan. Und ich meine, dass er im Nachgang irgendwo gesagt oder geschrieben hätte, ich will es jetzt nicht zitieren, weil ich glaube, es war eher so, also ich kann es nicht zitieren, sondern er hat sowas gesagt wie, wenn du einmal Hitler warst, dann ist dir danach alles egal. Und was er im Grunde damit sagt, ist, wenn du einmal durch so einen Shitstorm durchgegangen bist, wo jetzt in dem Fall die Linken dir wirklich das Übelste unterstellen, was möglich ist, und dich wirklich so hart diffamieren, und wenn du das überwunden hast, dann ist dir danach alles scheißegal. Und das ist tatsächlich so eine, ich glaube, da muss man tatsächlich durch, so eine Attitüde zu entwickeln, dass man Shitstorms in der heutigen Zeit aushält. Und ich glaube einfach, dass 90% der Politiker dort noch gar nicht durch sind und einfach eine riesige Angst davon haben. Egal von welcher Seite übrigens.
Für mich war eben spannend, gerade weil wir jetzt ja auch wieder anfangen, mit dem Podcast, um auch wieder mal mit Politikern einfach intensiv zu sprechen. Und gleichzeitig auch da, Paul Ronsheimer sagt ja immer, er diskutiert das ja auch mit seinen Gästen, ich glaube zuletzt mit Micky Beisenherz, in der Frage, ob Politiker überhaupt noch vorbeikommen sollen, weil die Leute keine Lust mehr auf die Floskeln haben.
Ja, und das für mich ist doch eine völlig klar, also völlig gute Frage.
Ja, aber für mich stellt sich dann eben gleichzeitig die Frage, haben wir nicht eigentlich das viel größere Problem damit, dass diese ganze Weichspülerei sowieso da ist? Und jetzt hebe ich das mal auf die Ebene der Koalition, wo vollkommen klar ist, dass da immer noch unterschiedliche Positionen bestehen. Und ich mache das gleich an einem Beispiel fest. Aber bevorher noch kurz die Frage, muss eine schwarz-rote Koalition, so wie sie aufgestellt ist, entsprechend so weich kommunizieren, damit nicht, daher jetzt das Beispiel, Rente, sobald mal eine Meinung, eine andere dezidierte Meinung, nüchtern vorgetragen, automatisch im medialen Umfeld zur großen Krise der Koalition wird? Also schafft das System nicht selber eigentlich die Problematik, dass Leute gar nichts mehr sagen können, ohne dass es immer gleich explodiert in dem Sinne?
Ja, ja und nein. Also ich gebe dir auf der einen Seite recht, dass natürlich es ein System gibt, ja, oder Gepflogenheiten oder ein Umfeld, was natürlich wirkt. Also gleichzeitig, gerade bei Politikern erwarte ich, dass das gestandene Persönlichkeiten sind, die sich auch in einem schwierigen Umfeld und gerade in einem schwierigen Umfeld navigieren können müssen und auch in der Lage sind, unpopuläre oder schneidige oder vielleicht auch strittige Positionen zu formulieren und dann auch dahinter zu stehen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Du kannst nicht eine Schablone auf alles politisch legen und sagen, so muss kommuniziert werden. Weil wenn du das nämlich machst, dann verwässerst du politische Kommunikation. Dann entsteht das, was wir erleben. Dieses Whitewashing, Leute sagen was, aber eigentlich sagen sie nichts. Und das sind viele Leute in der Bevölkerung einfach leid. Ja, also.
Ja, aber das Problem ist ja, ich gebe dir ja recht, dass es die Leute leid sind, aber es gibt ja von Angela Merkel die Aussage, dass sie jeden Satz, auch heute noch, jeden Satz einzeln darauf prüft, ob und das beim Sprechen, ob er aus dem Zusammenhang gerissen werden kann oder nicht. Und so weit sind wir ja dann mittlerweile. Und Ähnliches haben wir immer bei Olaf Scholz erlebt. Da haben wir nämlich immer, vielen Dank für die Frage, lassen Sie mich zunächst mal. Und bei Friedrich Merz erleben wir es ja eigentlich anders. Ich finde zwar auch, mittlerweile hat er, und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf Stadtbild oder sonst irgendwas, sondern auch eine eigene, also eine etwas zurückgenommenere Kommunikation entwickelt. Aber im Kern sagt er ja das, was er denkt und meint. Aber jedes Mal führt das ja genau zu diesem Shitstorm im Übermaß. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wir hatten durch ganz Deutschland in unterschiedlichsten Städten jede Menge Demonstrationen wegen des Begriffs Stadtbild. Ich meine, das ist ja nichts, was man sich jetzt gerade mal ausdenkt. Und da ist eben die Frage, ich meine, du hast mal so wunderbar den Begriff der konservativen Gelassenheit geprägt, ob das nicht eigentlich die Herangehensweise sein müsste, die uns allen, nicht nur auf X, sondern insgesamt einfach im medialen Umfeld weit besser zu Gesicht stehen würde, auch mal zu sagen, ja, hat er jetzt mal gesagt, ist aber nicht weiter schlimm. Weil wir erleben ja auch da immer das gleiche Muster, die Aufregung kommt und irgendwann kommt ein vernünftiger Kommentar, der es einordnet. Aktuell übrigens auch die Völkerrechtsdebatte, aber es dauert immer, bis man da ist. Weil einmal muss diese Empörung durch alle Redaktionen und durch alle X-Accounts durch. Also wo kriegen wir das gesellschaftlich oder eben nur politisch hin, dass Dinge wieder mal besprochen werden können?
Ich glaube, wir haben uns jetzt so richtig schön warm geredet. Wir haben ja lange nicht mehr dieses Format gemacht. Aber ich würde sagen, jetzt wird es Zeit für ein paar knackige Thesen und ein paar knackige Antworten. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass du in einer Zeit lebst, in der Kontext zwar wichtiger ist denn je, aber sich halt auch kaum noch durchsetzt. Warum? Weil wir eben nicht mehr in einer Zeit leben, wo man irgendwie auf die Wochenendausgabe warten kann und dann irgendwie ein langes Stück liest, was halt vom Experten die Ereignisse der Woche einordnet. Sondern du hast heute, hier und jetzt sofort auf Social Media, meistens auf X tatsächlich, hast du die Debatte um ein aktuelles Ereignis, wo jeder, also auch du und ich, ne, nicht nur Experten, sondern ich würde jetzt mal sagen einfach Laien und politisch Interessierte, natürlich ihren Senf dazugeben. Und sofort mit einer eigenen Agenda im Hinterkopf, zum Beispiel der Agenda eines Parteisoldaten für die Union, sofort ein Ereignis nutzen, um es letztendlich ja für die eigene Agenda zu missbrauchen, wäre jetzt die negative Formulierung, oder halt einfach zu punkten. Und mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, wenn ich jetzt gerade auf die Debatte in Anschlag in Berlin auf das Stromnetz denke, hier von Janosch Dahmen, der heute, ja, also wir haben uns alle zurückgehalten mit parteipolitischen Vorwürfen aufgrund der Ereignisse. Wir kennen Leute, die betroffen sind, und es ist eben nichts, wo man gleich wieder loslegen sollte und Vorwürfe macht. Und was macht Janosch Dahmen und auch Teile der Grünen? Machen daraus eine Unions quasi Vorwurfsgeschichte. Sofort. Unabhängig davon, wer dort eigentlich Bezirksbürgermeister ist und wer im Land Innenminister ist und so weiter. Und er hat sich dann einfach in so Aussagen verstrickt, ja, wo am Ende Alexander Dobrindt schuld sein musste.
Ja, und ich finde auch die Aufregung um Kai Wegner ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein, weil ja, er ist kein Elektriker, der jetzt auf irgendwas vor Ort machen könnte. Und ich glaube, er war jetzt heute sehr viel unterwegs. Und dass es aber nicht mal mehr einen halben Tag dauern kann, bis ein Politiker sich auch einfach um alles einen Kopf hat machen können, weiß ich nicht, ob die Haltungsnoten wirklich uns weiterbringen.
Aber schau mal, Daniel, das ist doch genau der Punkt, wo du auch vor uns zu Recht gesagt hast, sind Politiker eigentlich in der Lage, so zu kommunizieren, wie es die Zeit erfordert. Und deswegen meinte ich auch, wir müssen uns einmal angucken, in welcher Zeit wir leben. Also realistisch. Und wir leben in einer Zeit, wo einfach jedes Wort auf die Goldwaage genommen wird von Leuten, die früher überhaupt gar keine Gatekeeper waren. Menschen halt mit einem X-Account und einer deftigen Reichweite, die weder Journalisten sind, sonst noch irgendwie ein Mandat haben oder ein Amt innehaben oder wie auch immer, und halt die Reichweite von einer Regionalzeitung haben. So, und in dieser Zeit leben wir. Und jetzt kommt dazu die Herausforderung der Geschwindigkeit. Wenn du nicht in der Lage bist, so zumindest einen kommunikativen Pflock einzuschlagen, es heißt ja nicht, dass du sofort den gesamten Kontext bringen musst und sofort Antworten auf alles haben musst, aber du musst da sein, du musst präsent sein, du musst die Leute mitnehmen und du musst in der Lage sein, zur richtigen Zeit die richtige Kommunikation für die richtige Zielgruppe zu treffen, mehr denn je. Dafür gibt es inzwischen riesige Kommunikationsteams, ob auf Bundesebene oder Landesebene. Ja, manche sind noch nicht so professionell, aber es gibt sie alle und sie müssten eigentlich diesen Job ausfüllen, um jetzt mal bei Kai Wegner zu bleiben, ihm in den ersten Minuten nach der Berichterstattung ein Statement zu schreiben, wo er noch gar nicht irgendwie erklären muss, wie die Lage zu bewerten ist, sondern einfach zu zeigen, ich bin der Bürgermeister, ich bin da für die Bürger, ich kümmere mich, ich bin unterwegs, ich bin im Gespräch. Empathie zeigen, Nahbarkeit vermitteln. Und das ist etwas, wo ich schon glaube, dass häufig das Nicht-Kommunizieren viel schädlicher ist für Politiker in der heutigen Zeit als das Kommunizieren selbst, weil sie eben am Ende eh nichts richtig machen können, wenn sich schon verschiedene Gruppierungen überlegt haben, welche Agenda sie verfolgen.
Da bin ich komplett bei dir, und zwar in genau diesen zwei Punkten. Das eine ist, dass Politiker Teams um sich herum brauchen, die die Kommunikation im Auge haben, weil du als Politiker heute aufgrund der Geschwindigkeit schlichtweg nicht mehr mitbekommen kannst, wie weit und wie schnell sich schon eine Debatte entwickelt hat und du dann möglicherweise irgendwie da reingrätschst. Und da rede ich noch nicht mal von vorgetimten Tweets oder sonst irgendwas, sondern wir müssen eigentlich wissen, dass Politiker darauf angewiesen sind, dass ihr Umfeld funktioniert. Und sie müssen es auf der anderen Seite auch zulassen. Das gehört auch dazu. Das ist das eine. Und das zweite ist, was ich nicht glaube, ist, dass der Wert von Kommunikation und die Art von Kommunikation überhaupt überall schon angekommen ist. Also das sehe ich in Teilen wirklich noch sehr, sehr kritisch, dass wir eben nicht genug Aufmerksamkeit in allen Parteien darauf richten, wann welche Kommunikation zu welchem Zeitpunkt stattfinden soll.
Ja, und das beste Beispiel ist doch tatsächlich auch gerade unser Bundeskanzler in den letzten Monaten gewesen. Du merkst halt einfach, dass der Merz, der Wahlkämpfer-Merz und Oppositionsführer war, sich so verändert hat im Amt, dass viele in der Partei sich fragen, was haben die mit unserem Parteivorsitzenden gemacht? Und ich glaube, ja, Ende des Tages ist der Bundeskanzler und er hat immer noch die Autorität, Entscheidungen zu treffen und auch zu sagen, was er will. Aber natürlich ist es ein hochkomplexer Vorgang, ein Land zu regieren und jede Debatte, wie du schon sagst, mitzubekommen. Und da muss dein Umfeld einfach funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Umfeld im Kanzleramt kommunikativ nicht in der Lage ist, auf, ich sag jetzt mal, die Herausforderungen in der öffentlichen Debatte zu reagieren, angemessen. Sie haben manchmal einen guten Moment. Also ich fand jetzt auch zum Beispiel die Reaktion aus dem Kanzleramt auf die Vorgänge in Venezuela. Ja. Absolut in Ordnung. Auch die Koordination mit den europäischen Partnern. Ja, auch jetzt nochmal so, dass das Nachlegen im Statement zusammen mit den Europäern. Das ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, die sind auch durch eine riesige Lernkurve gegangen letzten Monate.
Aber selbst da, Baha, selbst da jetzt, um direkt echt hart aktuell zu sein, selbst da geht gerade die Diskussion los, weil Merz jetzt sich bei dem europäischen Statement angeschlossen hat und da ja das Völkerrecht auch wieder erwähnt wird, ob das wieder ein Zurückrudern sei. Wo ich mir einfach nur denke, nee, gut, er hat es ja selber auch gestern gesagt.
Da muss man sagen, ja. Aber schau mal, Daniel, da musst du sagen, du kannst es. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt konservative Gelassenheit, den du dankenswerterweise vor uns angesprochen hast und ich den tatsächlich übergangen habe beziehungsweise vergessen habe zu antworten. Was bedeutet konservative Gelassenheit für mich weiterhin in diesem Kontext? Wir haben es mit einer Welt zu tun, wo Kommunikation den Geschwindigkeitsregeln sich unterwerfen muss und das Umfeld, was noch komplexer geworden ist für Kommunikation, einfach eine intensivere Betreuung braucht. Im idealen Fall gibt es da riesige Teams, die sich darum kümmern. Aber, weil ich vor uns gesagt habe, du kannst es bestimmten politischen Lagern eh nicht recht machen. Dem einen Lager kannst der Kanzler nicht recht machen, weil er irgendwie die USA nicht klar kritisiert. Und dem anderen Lager kann er es nicht recht machen, weil er die USA zumindest mitkritisiert. Also er wird dort sowieso nichts gewinnen. Und deswegen kommt jetzt dieser Aspekt der Gelassenheit mit rein, ob konservativ oder nicht. Gelassenheit bedeutet, dass du deine eigenen Werte, deine Prinzipien, dass du dir so sicher bist, wo dein Wertefundament ist, dass es dir völlig egal ist, wie andere dich framen, dich deuten oder dich nehmen wollen, sondern dass du so klar kommunizierst, dass du nicht mal Selbstzweifel daran hast, dass das, was du gesagt hast, richtig ist. Und genau das ist da der Punkt, wo ich sage, viele Politiker haben zu viel Angst. Und ich glaube auch manchmal, ich meine, wir haben es früher erlebt, als Merz noch Oppositionsführer war, auch er hatte Angst vor der öffentlichen Wahrnehmung seiner Äußerungen. Aber dort, wo er nicht ängstlich war, wo er nicht zurückgewichen ist, wo er stand und gesagt hat, nein, so denke ich, so bin ich und ich kann das argumentieren, ich kann das belegen und das sind auch meine Prinzipien und Werte, die dahinter stehen, da hat er immer davon profitiert. Ja?
Ja.
Und deswegen glaube ich, Gradlinigkeit ist eigentlich viel wichtiger heutzutage, als irgendwie mehr oder weniger zu kommunizieren.
Ja, da bin ich, auch da stimme ich dir zu. Ich glaube nur, wir stehen halt noch vor einem weiteren Problem dabei, dass wir uns, glaube ich, auch alle einig sind, dass Unterscheidbarkeit in der politischen Mitte da sein muss. Aber müssen wir, und wir sind beide keine Freunde davon, dass wir in Wahlkämpfen irgendwelche Abkommen unterzeichnen oder sonst irgendwas.
Nee.
Aber müsste nicht die politische Mitte sich darüber mal verständigen, dass man zumindest redlich miteinander umgeht, dass man eine gewisse Redlichkeit nach vorne stellt, in dem Sinne, dass Friedrich Merz definitiv kein Nazi ist, dass Friedrich Merz definitiv nicht mit der AfD eine Koalition eingehen will, dass nicht das Dritte Reich oder in dem Fall dann das Vierte Reich ausbricht, nur weil das Wort Stadtbild fällt. Müssen wir nicht in der politischen Mitte insoweit das sprachlich alles abrüsten, um die inhaltlichen Fragen zu klären? Wobei, gut, bei den Grünen kann man...
Ich bin dir so dankbar, Daniel.
Bei den Grünen kann man gerade fragen, ob die noch Inhalte haben, aber das sei mal dahingestellt.
Aber ich bin dir wirklich super dankbar für die Frage oder für den Gedanken, weil ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe vor 2, 2,5 Jahren hatte ich mal einen schönen Austausch gehabt mit, ist jetzt kein schlechter Witz, so wie es gleich anklingt, mit einem CDU-Politiker, einem grünen Politiker und einem Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Alle drei habe ich gefragt, ob wir nicht gemeinsam im Interesse der Mitte ein Live-Twitter oder X, war vielleicht schon X, ja, Talk machen, wo wir genau diese Stärke ausstrahlen. Also jemanden von der Union, jemanden von den Grünen, als ich sag jetzt mal Antipoden inhaltlich, und jemand vom Öffentlich-Rechtlichen, den ich auch sehr geschätzt habe und der sehr ausgleichend immer wirkte für mich in der Kommentierung auf X. Und ich gedacht habe, ich moderiere, klar, ich habe ein Parteibuch und so weiter, aber alle drei, wir unterhalten uns über genau das, was du gesagt hast. Wie können wir eigentlich noch miteinander reden, auch wenn es mal heftig wird auf X? Da war X noch nicht ganz so heftig, wie es jetzt, sage ich mal, durch den Wahlkampf auch wurde. Alle drei, eine Person ist heute im Kabinett, eine ist nach wie vor Spitzenpolitiker bei den Grünen und der Journalist ist auch noch da, verstanden, haben sich riesig bedankt und gefreut, dass ich angefragt habe. Und ich meine, ich müsste jetzt meinen Account durchsuchen, was dann passiert ist. Aber ich meine, danach kam es wieder zu einer, ich sag jetzt mal, typischen Empörungsschleife. Ich behaupte sogar, dass es irgendein Gespräch von Friedrich Merz war. Vielleicht war es sogar sein Kommentar zum Thema, auf kommunaler Ebene wird es diese Zusammenarbeit zwischen AfD und anderen Parteien immer geben oder so. Und eine riesige Welle kam und es war halt wieder, das Dritte Reich stand kurz bevor, er war der Steigbügelhalter des Faschismus.
Moment. Ja, ich erinnere mich, aber an der Stelle jetzt auch da sehr vorsichtig. Du beziehst dich auf das damalige ZDF-Sommerinterview, glaube ich. Und ich da hat er gesagt, dass wenn ein AfD-Landrat, also damit politischer Beamter, gewählter Beamter wird, dann muss eine Zusammenarbeit vor Ort ja weiterhin möglich sein. Das hat er gesagt. Und das ist einfach auch nur absolut gesunder Menschenverstand. Und Olaf Scholz hat das ja drei Wochen später, in der Thüringer Allgemeinen hat er doch dieses Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass das keine Zusammenarbeit sei. Genau.
Genau. Also ich will bloß damit sagen, es gab wieder diese riesige Empörung und ich glaube, dann war meine Anfrage gestorben. Und ich sag dir warum, weil eben jener grüne Politiker sich wieder maßlos auf X über Friedrich Merz dort ausgelassen hat. Und das hat ja auch nicht nachgelassen, dass ich eben irgendwann keinen Bock mehr hatte. Ich meine, du hast dann wirklich keinen Bock mehr, wenn dein Parteivorsitzender, der wirklich in keinerlei Verdacht steht, irgendwelche Nähe zu Rechtsextremisten und AfD-Clowns zu haben. Wenn der permanent von Linken, von Sozialdemokraten, allen voran Lars Klingbeil, weißt du, permanent in diese Ecke gedrängt wird, permanent diffamiert wird und so weiter, dann fragst du dich irgendwann, warum sollst du mit solchen Leuten in der Mitte diskutieren? Weil die wollen doch gar nicht Mitte sein. Sie wollen dich entweder rausdrängen und selber die angebliche Mitte besetzen, wie wir beide ja wissen, sehen sie sich ja faktisch als demokratische Mitte, obwohl sie ja wie viele Leute repräsentieren? Ich glaube 26% nach der letzten Bundestagswahl. Aber du fragst dich dann irgendwann, warum sollst du mit solchen Leuten reden? Und immer wieder muss man sich eigentlich sagen, ja, aber man muss doch im Kontakt bleiben und man muss doch weiter. Aber es scheint auch, dass Teile der Politik es gar nicht mehr wollen. Also ich kann nur für mich sagen, ich habe aktuell keine Lust mehr drauf.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch bei all dem, und du hast vorhin ja auch mal gesagt, was haben die mit dem Kanzler gemacht? Aber ich glaube, da steckt eine Überlegung dahinter. Unabhängig davon, dass Friedrich Merz es so kommuniziert hat, dass er gesagt hat, dass er auch möchte, dass die SPD erfolgreich ist. Ich glaube, der Aspekt, dass die politische Mitte wieder breiter werden muss, Ich glaube, das ist das Motiv, was hinter all dem steckt. Das führt nur das Riesenproblem bei mir ist dabei, oder was mir auffällt, ist, die SPD oder sagen wir mal breite Teile der SPD-Funktionäre interpretieren das so, dass sie jetzt anfangen, die Linkspartei links überholen zu wollen und das noch zur Mitte zu machen.
So.
Und während wir beispielsweise im Bereich der Migrationspolitik mit Alexander Dobrindt das machen, was wir angekündigt haben, weil wir das auch immer schon, ich meine, wir reden hier über eine Position der CSU, die hatten die schon 2016 bis 2018 im maximalen Streit zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Es ist also nichts, was die AfD überhaupt erst erfunden hätte oder Ähnliches. Ja. Weil das, was die AfD will, um das auch nochmal ganz ehrlich zu sagen, und was sie jetzt da mit ihrem albernen Remigrationszirkus veranstalten, ist es alles rechtswidrig, ist es alles nicht funktionabel und es ist auch überhaupt nicht durchführbar, weil so viele Menschen sind überhaupt nicht da, die ausreisepflichtig auf einmal sind. Der Punkt ist aber, die politische Mitte wieder zu verbreitern, muss eben bedeuten, dass die Unterscheidbarkeit in Positionen möglich ist, ohne dass der Rechtsruck uns immer direkt vorgeworfen wird. Und insoweit sehe ich ja noch einen großen Unterschied zwischen dem, was in der schwarz-roten Bundesregierung passiert, auch im Umgang untereinander, als das, was zwischen den Parteien oder einzelnen Funktionären abgeht, muss man da sogar sagen. Beispielsweise, ich fand eigentlich die Idee, die Thorsten Frey zu Weihnachten in den Raum gestellt hat, dass wir sicherlich an einer Situation sind, dass wir den Koalitionsvertrag in einigen Punkten nachverhandeln oder neu verhandeln müssen, weil sich die Situation einfach geändert hat. Weil A sehen wir, dass die Wirtschaft nicht so wächst, wie das alle gehofft hatten. Da kam ja jetzt auch Markus Söder mit dem Vorschlag, die Steuersenkungen vorzuziehen. Und B, dass natürlich auch durch die Ereignisse der letzten Tage definitiv sich auch außenpolitisch wieder einiges verändert. Die Antwort aber von Dirk Wiese war, das müsse man ja sicherlich jetzt nicht neu verhandeln, da steht ja noch genug, da gäbe es noch genug Dinge, wo man jetzt die Ärmel hochkrempeln muss. Aber es war zumindest mal kein Vorwurf, auch wenn es das typische SPD-Moment ist, wie Olaf Scholz das auch immer gemacht hat, ist nach dem Motto, wir haben doch schon so viel von unserem Koalitionsvertrag abgearbeitet und jetzt machen wir den Rest auch noch. Ob das bei den Menschen noch ankam oder nicht. Aber meine Überlegung ist eben, der Umgang in der Regierung selber ist, glaube ich, weit besser als das, was draußen auf Funktionärs- oder vielleicht sogar auf Fraktionsebene passiert.
Ja, also es sind zwei Aspekte. Ne? Das eine ist dieser Aspekt der Verbreiterung der Mitte. Grundsätzlich ist das ja wünschenswert und begrüßenswert. Ja, ich bin so ein bisschen unentschlossen, weil ich glaube, die Mitte ist am Ende ein ominöser Begriff, in dem sich letztendlich natürlich nur Leute wiederfinden, die sich entweder zum Mitte-Rechts- oder Mitte-Links-Spektrum zählen.
Moment, ich glaube, das, was vielleicht nur ganz kurz, dass wir da einmal die Definition klar haben. Ich glaube, Mitte definiert alles, was ohne Zweifel, und zwar ohne jeden Zweifel, die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht in Frage stellt. Und das passiert auf der ganz linken Seite und das passiert auf der ganz rechten Seite.
Sehr gut. Also ich glaube, hinter der Definition kann man sich versammeln. Wenn du aber, und das hast du ja richtig gesagt, siehst, dass zum Teil die Grünen, aber auch die SPD eher weiter in Richtung Linke tendieren, weil sie wahrscheinlich glauben, dass sie dort irgendwie ihre Prozente wieder zurückholen müssen oder ich weiß es nicht, weil sie irgendwie sehen, da gibt es einen Trend, der Linkspopulisten oder Extremisten beflügelt und da will man partizipieren, dann bewegen sie sich ja faktisch aus der Mitte raus. Ja, und deswegen glaube ich schon, man muss, bevor man überhaupt überlegt, bevor man davon redet, die Mitte zu verbreitern, sollte man erstmal die Frage stellen, wollen das denn die anderen Akteure auch? Mir scheint aktuell, dass weder die SPD noch die Grünen ein Interesse daran haben, von der FDP mal ganz zu schweigen.
Von wem?
Man hat tatsächlich weite Teile seiner Bevölkerung seiner Wählerschichten verloren. Das wissen wir. Also Habeck hat weniger Grünwähler geholt als Baerbock und die hat einen katastrophalen Wahlkampf. Lars Klingbeil hat das schlechteste SPD-Ergebnis seit wie viel 130 Jahren zu verantworten. Und die meisten seiner Wähler sind an die AfD abgehauen. Ja, also deswegen, man guckt dort drauf und man denkt so, also ihr müsst eigentlich, liebe SPD, liebe Grünen, liebe FDP, ihr müsst einfach erstmal selber erklären, was ihr wollt und wo ihr eure Zukunft seht. Aber gleichzeitig rennen wiederum Funktionäre dieser Parteien rum und benehmen sich so, als wenn sie hier irgendwie die stärksten politischen Kräfte im Land sind.
Ja, also das ist für mich auch ein entscheidender Punkt. Allerdings beziehe ich da auch die Union in Teilen insoweit mit ein, dass ich bei sehr, sehr vielen schlichtweg nicht den Eindruck habe, dass die wissen, welche Stunde eigentlich da geschlagen hat in der politischen Mitte. Ich meine, wir sitzen...
Nein, offensichtlich nicht. Man regiert wieder und das ist recht bequem für viele. Die haben sich auch... Also, Daniel, mein Lieblingsexperiment ist dann immer, ich nehme mir bestimmte Akteure aus unserer Partei, auch prominente Politiker, und dann vergleiche ich mal deren Kommunikation, Interaktion und Kampagnenfähigkeit vor der Regierungsübernahme und nach der Regierungsübernahme. Und ich kann dir sagen, von vielen frage ich mich, ob die überhaupt noch existieren, nicht zu sein. Da guckst du dich um und denkst dir so, also bei einem Verständnis dafür, dass sie jetzt vielleicht irgendwie mehr zu tun haben oder eine andere Aufgabe haben und dass sie vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten müssen. Aber das sind zum Teil wirklich wie Tag und Nacht Veränderungen. Und dann denkst du dir, ja, der Verdacht liegt nun mal nahe, dass ihr jetzt endlich 4 Jahre wieder regiert und dann, was danach kommt, gucken wir mal. Aber was danach kommt, ist viel entscheidender, denn 2029 sehe ich aktuell keine Mehrheit in der sogenannten politischen Mitte, sondern 2029, du kennst meine These und wir beide wissen, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, aber 2029 wird meines Erachtens die Frage stehen, wer wird die stärkste Kraft? Ist es die Union oder sind es die Rechtspopulisten von der AfD? Aber was sich viele nicht gefragt haben, ist, egal wer es wird, gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, 2 Parteien-Koalitionen zu stellen? Und diese Frage stellt sich eben nicht bei der Union aktuell, weil die müsste, wenn man sich die Zahlen anguckt, müsste die eigentlich mindestens 30, eher 35% holen, damit sie eine 2-Parteien-Koalition stellen könnte. Aber es kann nicht die Aufgabe der Union allein sein, eine, ich sag jetzt mal, stabile Regierung in unserer Demokratie zu stellen. Nicht allein die Aufgabe der Union.
Da bin ich bei dir. Da verstehe ich auch sehr häufig das mediale Umfeld nicht, warum eigentlich die Problematik um die Demokratie überhaupt immer bei nicht der Union abgeladen wird. Weil, und jetzt können wir ja mal so den langsam in einen Ausblick wagen, wir stehen in 26 vor 5 Landtagswahlen, was so oder so eine Katastrophe für die Politik ist, dass sie sich ständig aufreiben wird. Und auch da müsste man viele Gedanken eigentlich daran lassen, wie man da auch mit einer gewissen Gelassenheit rauskommt, damit überhaupt noch substanzielle Politik auf Bundesebene passieren kann. Aber gleichzeitig stellt sich eben die Frage, wie schaffen es unsere Mitteparteien überhaupt noch in den Bundesländern diese Mehrheiten zu erreichen. Wir können jetzt über die AfD und die Verteilung und auch, dass das im Westen nachzieht, wie das immer aus Ostperspektive benannt wird, sprechen. Das halte ich aber noch nicht mal für den relevanten Punkt. Die Frage ist doch eher, wieso kämpft die SPD um die 5%-Hürde oder in Baden-Württemberg mittlerweile um die Zweistelligkeit? Und nur noch, wenn sie Glück hat, kann sie in Rheinland-Pfalz bestehen. Und was in Schwerin passieren wird, wissen wir auch nicht.
So, die Landtagswahlen machen mir wirklich große Sorgen. Und jetzt gebe ich dir recht, ich habe auch überhaupt gar kein Interesse, über die AfD und über die Linke hier zu sprechen. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach feststellen, was passieren wird. Du hast es schon sehr klar gesagt, in Baden-Württemberg wird es um die Frage gehen, wer gewinnt, Union oder Grüne. Und dann werden sie wahrscheinlich in der Koalition weitermachen. Ja? Was allerdings dennoch passieren
Cem
wird,
Özdemir ist... Cem Özdemir als Innenminister, das könnte ja lustig werden.
Also super, finde ich gut. Dann toben die Grünen im ganzen Land. Nein, aber was doch auch passieren
Urbis
wird,
Palmer
ist...
Palmer wird Staatssekretär. Nein, aber...
Ja, noch besser, genau. Daniel Bayaz kann von mir aus, weiß es ich, wieder Finanzminister bleiben oder so. Aber die Tatsache, dass wir trotzdem einen Rand haben werden, einen politischen Rand in dem noch sehr, sehr, sehr wohlhabenden Württemberg, der irgendwie um die 30% am Ende unterwegs sein wird, ist natürlich schon etwas, wo man sagt, na klar, ist die Mitte kleiner oder wird immer kleiner und es wird schwieriger, Koalition zu bilden. Jetzt mag Baden-Württemberg am Ende relativ gut ausgehen aus Sicht der politischen Mitte. Und gerade weil die Grünen Baden-Württemberg schwärzer sind als die CDU Berlin, glaube ich, ist das auch alles gar nicht so problematisch. Aber sobald du halt eben nach Rheinland-Pfalz oder dann in den Osten rübergehst, dann wird es halt richtig ein Problem. Und wir stehen ja inzwischen schon vor der Frage, wird es in Sachsen-Anhalt überhaupt möglich sein, eine Regierung gegen die AfD zu bilden? Und wenn ja, ist eine Regierung gegen die AfD, also faktisch eine Allparteienkoalition gegen eine, nicht am Ende des Tages nur weiter eine Unterstützung für die AfD? Und das ist nämlich tatsächlich meine These, dass gleich, was dort passieren wird in Sachsen-Anhalt, die AfD wird es nicht schwächen, ja, sondern die werden weiter wachsen können. Und in MacPom wird es ähnlich aussehen. Und über Berlin, glaube ich, müssen wir jetzt nicht sprechen, was da passiert. Das weiß immer niemand bis zwei Tage vor der Wahl.
Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ich möchte mich eigentlich auch gar nicht an den Landtagswahlen insoweit aufhängen. Ja. Ich glaube, dass wir in der Volatilität der Wähler eigentlich vor Überraschungen stehen könnten, wenn wir gute Wahlkämpfe hätten. Weil das vielleicht zur Erklärung vorneweg, die These, die mir immer nur noch wie so eine Selbstbeschwichtigung vorkommt, wir müssen hier nur gute Politik machen und dann verkleinert sich die AfD wieder, die halte ich für absolut überkommen. Ich glaube, das war was, wo man vor 5, 6 Jahren noch mit hätte agieren können. Aber die Probleme, die dazu führen, dass die AfD gewählt wird, sind nicht unbedingt reale Probleme, sondern auch gefühlte Wirklichkeit. Und da sind wir wieder bei der Frage der Kommunikation dazu und bei einem Wahlkampf, ob überhaupt diese Ebene adressiert wird. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich habe viel zu häufig den Eindruck, dass Politik oder Politiker heute mit einer so übertriebenen Rationalität an Politik herangehen, in dem Verständnis, dass jeder, der sich, und wenn es auch nur einmal für die Wahl ist, sich so für Politik interessiert, dass auch Inhalte tief durchdrungen werden und danach eine rationale Entscheidung getroffen wird. Und ich glaube, das stimmt halt einfach nicht. Und dann bin ich wieder dabei, wenn ich auf die Große Koalition im Bund gucke, mir fehlt einfach die Erzählung. Mir fehlt irgendwie etwas, was mich daran bindet, was diese Koalition macht.
Naja, und gleichzeitig fehlen auch greifbare Ergebnisse für die Bevölkerung. Ja, es ist eben nicht so, dass, also, oder anders gesagt, Daniel, ich glaube, wenn wir jetzt mal zu irgendwie unpolitischen Freunden gehen würden, also jeder Mensch ist irgendwie politisch, aber du weißt, was ich meine.
Ich habe das über die Festtage mal gemacht, ja.
Genau. Und meine These ist, wenn du dich mit den Leuten hinsetzt und die fragst, Mensch, was für großartige Gesetze jetzt noch vor Weihnachten durch den Bundesrat gegangen sind, dann ist die Frage, kann einer dieser Personen dir irgendeines dieser Gesetze nennen? Und selbst wenn, was ist denn für spürbare positive Auswirkungen auf die Menschen? Und genau das ist meines Erachtens das Problem. Du hast zwei Punkte angesprochen. Einmal der psychologische Effekt, beziehungsweise die Stimmung oder die Wahrnehmung. Und ja, es reicht eben nicht, einfach nur gute Politik zu machen, sondern du musst gute Politik machen, die Menschen verstehen, greifen können und am Ende auch spüren. Und wenn dir das gelingt, dann musst du es auch kommunizieren. dass es dein Erfolg war. Und die AfD, und das sage ich immer wieder, oder auch die Linke, die leben meines Erachtens von dem Verdacht, dass sie es nicht unbedingt schlechter machen als die regierenden Parteien. Und allein dieser Verdacht reicht, um sie in diesen Höhen zu halten, wo sie heute sind. Und da kommt immer meine Lieblingsanalyse, ist immer die politische Stimmung. Ja, und die AfD liegt einfach so weit über der politischen Stimmung aktuell, die bei ihr liegt, dass du dich halt wirklich fragst, was ist das für ein Luftballon eigentlich? Und wer hat die Nadel, um dort mal reinzupieksen?
Ja, also
und diese Nadel fehlt, die gibt es gerade nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Die wäre wirtschaftspolitisch zu bringen.
Definitiv, ja.
Ja, und das kommt nicht. Das kommt nicht. Die Reformen in der Wirtschaft und in der Sozialpolitik fehlen. Und deshalb wird die AfD weiterhin in diesen Höhen fliegen,
und da,
bis
aber da,
tatsächlich mal was getan wird, was die Menschen spüren und wofür sie dankbar sind.
Da sind wir ja bei zwei interessanten Punkten. Und ich glaube, da ist ein Unterschied in der, auch wieder in der medialen Wahrnehmung und dessen, wie dann Menschen doch eben Politik wahrnehmen, weil dumm sind Menschen nicht. Also denen ist schon vollkommen klar, dass wenn ich heute eine Reform beschließe, dass die nicht morgen Ergebnisse liefert.
So ist es.
Das finde ich eben medial etwas merkwürdig, dass der aktuellen neuen Bundesregierung immer noch nach schon 4 Monaten gesagt wurde, ja, wo bleiben denn Reformen und es passiert ja nichts und so.
Kommunikation, mein Lieber.
Ja, Erwartungsmanagement können wir alles besprechen, will ich aber mal hintanstellen. Aber da sind wir doch am Ende wieder bei der Frage, ist dann nicht die Kommunikation darüber, und ich meine nicht das Erwartungsmanagement, sondern die wirkliche Erzählung darüber, wir haben das verstanden, wir gehen das jetzt an. Ich stelle mir ja wirklich die Frage, und da bin ich auch mit den Medien einer Meinung, wenn man eigentlich auf die Situation blickt, braucht es, wird immer der Schrödersche Agenda-Moment genannt, wo ich auch immer sage, Freunde, da war auch erstmal eine lange Kommission vorher und davon haben wir gerade eher aktuell genug. Ich glaube, es bräuchte eher so einen Moment Merkel-Steinbrück, Finanzkrise. Man stellt sich einmal vor die Presse und sagt, die Spareinlagen der Menschen sind sicher, auch wenn das 10-mal gelogen war. Aber das strahlte zumindest aus, wir wissen, was wir tun, wir wissen, wohin wir wollen. Das ist das, was nicht bei den Streitthemen der Koalition problematisch wäre. In der Wahrnehmung, wie die Koalition Probleme angeht, oder sie eben nicht angeht, oder sie wieder mit 10 Ausnahmen, siehe Aktivrente, versieht, dass das immer alles mit angezogener Handbremse passiert. Und da stellt sich dann wieder kommunikativ die Frage, müsste nicht das, was Merz selber ja auch immer beschreibt, er muss selber die Koalition antreiben, müssen wir da nicht weit stärker erwarten können, dass die sich wirklich zusammensetzen und sagen, wir haben es kapiert, wir müssen jetzt mehr machen. Und dann sind wir wieder dabei, dass Thorsten vorher gesagt hat, der Koalitionsvertrag reicht nicht mehr.
Ja, dieser Koalitionsvertrag reicht nicht mehr, Sache. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Thorsten Frey für die Art und Weise, wie er kommuniziert. Ja, das ist ein so sympathischer, klarer Politiker, der stellt sich hin, der lässt sich auch von Angriffen nicht aus der Ruhe bringen. Ja, deswegen, ich mag ihn sehr. Bei diesem Punkt bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Warum? Weil der Koalitionsvertrag müsse überarbeitet werden. Ein halbes Jahr, nachdem der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, nach langen, harten Sitzungsnächten und die weltpolitische Lage sich, und also, du wirst mich sicherlich korrigieren, da gab es das ein oder andere, was passiert ist, aber eben nicht fundamental geändert hat, also, und die Herausforderungen für Deutschland nach wie vor die gleichen sind.
Da bin ich bei dir. Ich glaube auch nicht, dass Thorsten Frey meinte, wie das auch im FAZ-Podcast kommentiert wurde, dass er meinte, dass man sich jetzt nochmal, dass man alles auf Hold setzt und sich nochmal hinsetzt und nächtelang verhandelt. Ich glaube, das, was er sagen will, ist, wir haben jetzt festgestellt, dass das, was wir an Erwartungen in diesem Koalitionsvertrag hatten, nicht funktioniert hat. Und wir deswegen nachverhandeln müssen, indem wir mehr machen, indem wir härtere Reformen angehen, indem wir vielleicht wirklich ein dezidiertes Umbauen des Steuersystems erleben oder ähnliches.
Wenn er das so gemeint hat, dann wäre das gut. So habe ich es leider nicht wahrgenommen, weil ich weiß auch, dass es in meiner Partei ja grundsätzlich, also in unserer Partei, Daniel, grundsätzlich ja sowas wie reflexhafte Angstzustände auslöst, wenn man über radikal oder disruptive Reformen spricht oder härtere Maßnahmen und Änderungen. Ja, deswegen.
Ja, und deswegen hat Thorsten Frey das gekleidet in, wir müssen den, er hätte vielleicht sagen können, den Koalitionsvertrag nachschärfen.
Aber das
wäre noch gegangen, glaube ich.
Bei der Kommunikation, mein Lieber, warum kann er sich da nicht einfach hinsetzen und sagen, der Bums hat nicht gereicht, wir müssen jetzt härter reingehen. So, und das bedeutet, dass wir hier beim Steuersystem, bei den Sozialreformen, gerade Gesundheit, Pflege und Rente, müssen wir halt einfach jetzt mal härter, radikaler, disruptiver denken. So, und liebe Leute, ihr wisst ganz genau, das System wird nicht kaputt gehen, wir kümmern uns darum, aber offensichtlich wird es kaputt gehen, wenn wir nichts fundamental anderes machen. Also werden wir das jetzt tun und wir werden uns hinsetzen. Das Ding ist aber, es macht niemand, warum? Weil alle Angst haben vor der SPD und vor den Befindlichkeiten von Lars Klingbeil, der sich eben nicht bei seiner eigenen Partei durchsetzen könnte, wenn er so einen Kurs mitträgt. So, und diese Ängstlichkeit vor der Reaktion der SPD ist doch eigentlich das, was unsere Partei seit Anfang an bremst. Ob du jetzt sagst, du willst den Koalitionsvertrag nochmal neu machen oder anders machen oder verschärfen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es wird grundsätzlich scheitern, und da werde ich jetzt polemisch, es wird immer wieder an dieser SPD scheitern. Die SPD steht kurz vor dem kompletten Kollaps, ja, und wenn sie nächstes Jahr aus 1, 2 Landtagen fliegt, noch einen Ministerpräsidenten vielleicht verliert, und du weißt genau, das ist ein sehr realistisches Szenario, gar nicht eins der abwegigeren, dann wird diese Partei in sich zusammenfallen oder es stellt sich endlich mal jemand hin mit Schneid, mit Autorität und mit der Fähigkeit, wieder für eine Arbeiterklasse zu sprechen und sagt, Schluss jetzt, ich räume den Ruß auf, Bärbel, Lars, ihr habt alles kaputt gemacht, raus mit euch. So, und dann hat er vielleicht noch eine Chance, der Mann namens Pistorius, dass ihn Friedrich Merz im Kabinett lässt und mit ihm zusammen alles neu strukturiert und macht. Aber so wie es aktuell läuft, können wir noch 10 Interviews von Thorsten Frey dazu hören, wie er irgendwie in samtenen Worten gekleidet darüber redet, dass man vielleicht doch ein bisschen was mehr machen müsste. Die Leute glauben es nicht mehr. Sie hören es schon gar nicht mehr. Und das tut mir so weh, weil wir wissen doch beide, dass der Anspruch, mit dem unsere Partei im Wahlkampf unterwegs war, der war der richtige. Ja, Erwartungsmanagement war nicht gut, aber der Anspruch war der richtige und der ist ja nicht verschwunden. Aber er wurde einfach so dermaßen verwässert, weil man eben Angst vor der SPD hat. Das ist meine These.
Ja, ich stimme dir ja in vielem zu, was die SPD betrifft. Ich frage mich auch bei der SPD grundsätzlich, wie sie sich selber sieht und wie sie sich selber einschätzt. Und wenn das Einzige noch ist, was sie zusammenhält, ist der gemeinsame Antrag, einstimmig auf dem Parteitag ein AfD-Verbotsverfahren anzustreben. Will ich aber auch noch ganz kurz Parenthese einmal wieder zu den Medien machen. Warum wird das eigentlich so wenig beachtet? Also da scheint Daniel Friedrich Sturm der Einzige zu sein im Tagesspiegel, der nach wie vor die SPD so covert, dass da wirklich mal Inhalte hinterfragt werden. Und die letzten beiden Leitartikel von ihm waren ja wirklich schneidend, muss man ja sagen.
Das ist so. Ja, das war wirklich ganz starker Journalismus und vor allen Dingen eben
ansonsten
nicht
Baha, werden so, wir auch wir bei den Landtagswahlen. Würden. Aber auch ansonsten, wir bei den Landtagswahlen erleben, Brandmauer hier, Brandmauer da, was macht die CDU? Ja. Es wird überhaupt nicht diskutiert werden, was die SPD eigentlich leisten müsste. Und da sind wir halt bei der Punkt, Frage, wie sieht die sich selber?
Ja, und nicht nur, wie sieht sie sich selber, sondern wann versteht unsere Partei, dass es uns völlig egal sein muss, was die Leute über uns permanent sagen, denken. Du kannst als bürgerlicher Politiker sowieso nicht gewinnen, weil du eben nicht coole, progressive Themen hast, sondern wenn du gut bist, dann regierst du dein Land ruhig, ja, unauffällig.
Was heißt denn jetzt coole, progressive Themen? Ich glaube, alles, was coole, progressive Themen in der Ampel waren, ist denen am Ende sowas von um die Ohren geflogen. Also,
ja, Daniel, aber
wir sind beim Selbstbestimmungsgesetz.
Daniel, von wem? Doch nicht von, ich sag jetzt mal, unseren lieben Journalisten oder der Medienwelt, sondern es wurde ihnen am Ende von den Bürgern bei der Wahl um die Ohren gehauen. Und das völlig zu Recht. Aber selbst danach hast du genau das, was du gerade beschrieben hast. Du hast schon wieder ein journalistisches Milieu, was sich nur dafür interessiert, wie es die Union mit der AfD hält. Und deswegen macht es auch keinen Sinn für die Union, permanent das Offensichtliche zu betonen, dass es keine Koalition mit der AfD geben wird und auch geben darf. Die Wahrheit ist aber, wenn die Union nicht gleichzeitig auch mal irgendwie wieder für sich selbst steht und sich selber befreit aus der linken Umklammerung, dann wird es irgendwann nicht mehr die Frage geben, wie es die Union mit der AfD hält, sondern wie es die AfD mit der Union hält. Und das ist das, wovor ich Sorge habe. Weißt du? Das ist das, wo ich momentan eine Bewegung sehe, wo am Ende eine AfD steht, die in Landtagen mit 45% vielleicht sogar die absolute Mehrheit haben kann. Und selbst wenn sie irgendwie nur mit 40% da sitzt, die Union faktisch mit allen anderen Parteien koalieren müsste, um eine Koalition gegen die AfD zu stellen, was uns noch mehr schaden wird. Denn es wird uns eben nicht gut tun. Es wird uns eben nicht gedankt von der Bevölkerung, wo die dann sagen, ach, ein Glück habt ihr die AfD verhindert, indem ihr mit den Linken, BSW, SPD und Grünen zusammengegangen seid. Das nächste Mal werden wir euch wieder mit mehr Stimmen beglücken.
Da bin ich bei dir.
Und da müssen wir uns wirklich genau überlegen, was ist unsere Strategie? Und die sehe ich nicht.
Ja, das finde ich leider auch ziemlich erschreckend, wie ich einiges, was so in den gesamten Ländern da gerade passiert, relativ erschreckend finde, um ehrlich zu sein. Die Frage, die sich aber dahinter stellt, ist, haben wir die Gelassenheit und am Ende auch den Schneid zu sagen, nee, dann geht es halt eben nicht, dann regieren wir nicht. Das ist ja die Frage, die sich am Ende stellen wird. Mhm. Weil ich bin mir sehr sicher, ein Aufbrechen der Brandmauer in egal welche Richtung wird die Union zerreißen. Das wird nicht funktionieren.
So ist es.
Ich habe auch kein Interesse daran, die Debatte zu führen, ob die Linken jetzt weniger schlecht sind als die AfD oder was auch immer. Ich halte das auch gerade im Osten für eine unmögliche Debatte, weil wir können uns nicht mit der Ex-SED einlassen. Das wird auch nicht votiert werden. Dementsprechend wird das die große strategische Frage. Ich habe nur bislang noch niemanden gehört, der darauf eine Antwort hat oder der das überhaupt diskutiert öffentlich. Und da sind wir wieder wie ganz am Anfang. Was wird denn eigentlich intern gesagt? Und was trauen wir uns eigentlich an öffentlicher Debatte zu? Und wir werden dieses Jahr meiner Meinung nach bei allem, was außenpolitisch passiert und bei allem, was europäisch passiert, amerikanisch passiert, was im Iran passieren wird, wir werden, glaube ich, sehr viel damit zu tun haben müssen, innenpolitisch oder einfach überhaupt innerdeutsch, wirklich wieder dazu zu kommen, diese Diskussionen führen zu können. Wir erleben es ja auch medial, wir erleben ja mittlerweile Clickbaits auf X, wo man sich ja einfach fragt, Freunde, da ist die Schlagzeile schon so falsch, was mit dem Inhalt nichts zu tun hat und was einfach nur immer weiter in diese Erregungsspiralen hineinwirkt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nur die Politik da vorangehen kann. Und dazu gehört es eben auch, eine klare Linie zu haben, eine feste Überzeugung und die auch konsequent zu vertreten. Da bin ich auch bei dir.
Ja, ich teile das. Ich denke halt, wir beide hatten doch diesen Gastbeitrag geschrieben, ne? Was wir glauben, was in der Union jetzt getan werden muss.
Ja.
Und einer unserer 5 Punkte, wenn du dich erinnerst, war ja, dass wir im Umgang mit der AfD eine Strategie haben müssen. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn man eine Strategie hat, ist alles gut, ja, sondern du musst, eine Strategie ist eine Kombination aus Sachen. Zum einen hatten wir geschrieben, du musst eine eigene Agenda setzen, ja, und aus diesem Dauerreaktionsmodus rauskommen. Und eigene Agenda zu haben, eine eigene Stärke, das ist etwas, das ist meines Erachtens verloren gegangen nach den Koalitionsverhandlungen. Vorher war die Agenda sehr klar. Dann wurde sie halt verwässert. Dann haben wir in einigen Punkten auch eine 180-Grad-Wende gemacht. Und dann haben wir uns auch in kleinen, kleinen Debatten wie bei der Rente verloren. Das heißt nicht, dass der Punkt, den die junge Gruppe gemacht hat, klein war. Aber wir haben eben nicht mehr über die Rentenreform an sich gesprochen, sondern wir haben über diesen einen Aspekt gesprochen, der natürlich gravierende Auswirkungen hat. Aber der hat jegliche Ambition für ein größeres Bild natürlich überdeckt in der Debatte. Dann haben wir natürlich gesagt, ja, die Rentenkommission kommt. Gleichzeitig sage ich aber immer wieder, kannst du doch nicht als Union, wenn du das Problem sowieso schon beschrieben hast, du hast es erkannt, du hattest vielleicht sogar deinen eigenen Plan, musstest dann ein bisschen Kompromisse machen, kannst du doch jetzt nicht monatelang warten, bis eine Kommission um die Ecke kommt, sondern du musst doch eigentlich jetzt da sitzen als Adenauerhaus und musst eigentlich jetzt die große Reform skizzieren, unabhängig davon, was die Kommission sagt. Du musst doch den Leuten deutlich machen, was du willst, wofür du stehst. Und ich habe zum einen das Gefühl, dass diese Arbeit an der eigenen Agenda momentan der Regierungsarbeit gewichen ist. Das halte ich für falsch. Beides muss parallel sein. Und das ist ein Teil einer Strategie gegen die AfD. Denn die AfD stößt immer dort rein, wo die Union aktuell nicht klar ist, wo sie eben nicht sauber positioniert ist. Wo kann die AfD gerade nicht rein, Daniel? Bei der Migration. Weil dort liefert Dobrindt. Dort sitzt einer und setzt um, was die Union vor der Wahl versprochen hat, nach der Wahl, liefert, hat zeigt Ergebnisse, kommuniziert die, egal wer da was dagegen sagt, mediale Empörung spielt gar keine Rolle mehr und die AfD findet momentan keinen Weg rein in das Thema Migration. Und das ist meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eigene Agenda und eigene Stärke und eigene Inhalte ein Teil einer Strategie gegen die AfD sein können.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin bei der Migration, sehe ich es ein bisschen anders. Politisch schaffen die es gerade nicht, weil in der Tat das, was Alexander Dobrindt leistet, einfach straight ist. Aber in der Stimmungsmache machen sie es ja genau trotzdem genauso. Da sind ja, ich meine, das erlebst du ja, sobald du dich zur Migration äußerst, hast du Bots und Fake-Accounts unter dir, die alles sagen von wegen, ja, es reicht alles noch nicht, etc. Weil dieses Motiv von der AfD zu überlassen, es reicht alles noch nicht, da fehlt halt auch noch der Ansatz zu, die mal mit politischer Realität zu konfrontieren, was überhaupt möglich ist und was nicht. Davon ab aber, möchte ich dir noch an einer Stelle widersprechen, die 180 Grad wenden. Ich habe selber jetzt ja auch nochmal wieder getwittert. Ich nehme da immer Friedrich Merz vom Wahlabend, als er in der Elefantenrunde gesagt hat, die oberste Priorität muss sein, dass wir als Europäer Stück für Stück eigenständiger von den USA werden. Und ich bin mittlerweile schon davon überzeugt, dass die Bereichsausnahme für die Bundeswehr aus der Schuldenbremse, dass das ein vollkommen richtiger Schritt war. Und ich glaube auch, dass das auch innerhalb der Partei nicht das Problem ist und auch nicht innerhalb der Wählerinnen und Wähler, weil das jeder mittlerweile nachvollziehen kann. Das
teilt, glaube ich, ein Großteil der Menschen.
Dass wir parallel dazu dann das Sondervermögen Infrastruktur machen mussten, weil die SPD es sonst nicht mitgetragen hätte, ist natürlich wiederum ein Punkt. Gleichzeitig wage ich aber den Gedanken, dass man dank des Sondervermögens Infrastruktur eigentlich jetzt die Zeit hat, wirkliche Reformen anzugehen. Das klingt jetzt komisch, aber dadurch, dass durch die Investitionen, die der Bund und die Länder auslösen, dass wir da nicht ins Bergfreie fallen sozusagen, wäre es möglich, sogar an eine Steuerreform ranzugehen, die nicht mit dem Argument, das ist nicht gegenfinanziert, wie das so schön immer heißt, funktionieren würde. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich den Spielraum, dadurch, dass die Investitionen sowieso für Wachstum sorgen, wenn es nur so gering ist, aber jetzt sind, glaube ich, die Prognosen gerade bei 1%.
Nee, das ist die Oberst.
Naja, aber dass zumindest die Flexibilität darin besteht, dass man eigentlich was machen könnte, ohne dass das den Staat handlungsunfähig macht, ist, genau die umgekehrte These zu dem, dass man erst Reformen braucht, bevor man Geld ausgibt. Ich weiß, aber wann, wenn jetzt?
Ja, es ist eine sehr, sehr wohlwollende und gewagte These. Ich würde die einfach mal so stehen lassen. Die Wirtschaftswachstums-
Wir brauchen auch irgendwas Positives.
Ja, eben. Ich will mich da auch gerade ranrobben. Also nächstes Jahr die Wirtschaftswachstum oder dieses Jahr liegen ja die Prognosen bei 0,5 bis 1%, wobei die 1% meines Erachtens ein sehr optimistischer Ausreißer ist. Da muss man sehen, ob das überhaupt erreicht wird. Trotz Sondervermögen. Ja, und das ist meines Erachtens schon ein Problem, denn ich weiß jetzt gar nicht, welches Institut das war, das die ersten Entscheidungen zum Sondervermögen durchgeprüft hat und gesehen hatte, erstmal, das sind wieder zahlreiche konsumtive Ausgaben und eben keine Investitionen. Ja, und ja, wir alle wissen, dass Investitionen. Ja. Naja, Moment, Daniel, ne? Wir wissen alle, dass Investitionen natürlich positiven Effekt für eine Volkswirtschaft haben. Aber wir können eben nicht einfach Geld ausgeben, sondern das Geld muss in die richtigen Sachen rein. Das ist mein Punkt. Ja, also Clemens Füst hat es, glaube ich, Fußt oder Füßt?
Fußt.
Jetzt überlege ich gerade. Fußt, ne? So, Entschuldigung, Clemens. Müsste eigentlich wirklich knallhart in Infrastruktur, in Bildung etc. reingehen. Und dort sieht es momentan eben nicht so aus, als geht es, zumindest zu großen Teilen dorthin. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich Reformen. Und du brauchst eben nicht nur Reformen bei den Steuern, weil du letztendlich ja auch private Investitionen nachziehen musst, sondern du brauchst auch letztendlich Investitionen in das völlig überteuerte Sozialsystem und du brauchst Reformen letztendlich, was das Thema Bürokratieabbau angeht, weil du kannst noch so viel Geld zur Verfügung stellen, um zu bauen, aber Geld baut nicht, ja, sondern du musst am Ende des Tages nur mal die Vorschriften ändern. Und auch da haben wir noch zu kleine Schrauben gedreht, meines Erachtens. Da muss viel, viel, viel mehr kommen. Und deswegen müsste eigentlich die Bundesregierung, um jetzt mal positiv aufzugreifen, was du vor uns gesagt hast, zum Thema Merkel-Steinbrück-Moment, müsste sich eigentlich einen Friedrich Merz hinstellen und müsste heute gesichert sagen, welche Entscheidung er jetzt schon treffen und umsetzen kann, die den Weg hin zu solchen Reformen ebnen. Und das fehlt mir und ich hoffe, dass er diesen Moment findet, weil das ist eigentlich der Grund, warum ich auch diesem Jahr nochmal mich überwunden habe, meiner Partei da eine Chance zu geben, weil ich glaube ein bisschen an deine These, dass man sich vielleicht freischwimmen musste ein halbes Jahr lang. Aber jetzt müsste man die SPD bei den Hörnern packen und müsste einfach auch sagen, ihr zieht mit oder ihr fliegt raus. Ja, das ist das, was ich schon vor einem halben Jahr getan hätte. Aber vielleicht wollte man noch ein halbes Jahr lang kooperativ in der Mitte irgendwie nett sein. Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Ja, und ich hoffe, dass jetzt dieser Moment kommt, wo man wirklich sagt, entweder ihr kommt zur Vernunft, ihr verändert euch, weil eure Wähler sagen es euch auch sehr klar, liebe SPD, dass es so nicht weitergehen kann. Und die nächsten Landtagswahlen werden es euch auch nochmal zeigen. Und dann setzen wir das um, was richtig ist, zusammen. Oder wir setzen es um ohne euch. Weil um Deutschland voranzubringen, braucht man eigentlich gerade weniger Gesetze und nicht mehr Gesetze.
Das nehme ich jetzt zum Schlusswort.
Schlusswort.
Wir sind schon wieder einen Ticken länger geworden, als wir eigentlich wollten. Aber das kennen wir, wenn wir miteinander sprechen. Es war mal wieder sehr schön. Außerdem, wir nehmen ja jetzt heute Abend am 4. Januar gegen, jetzt haben wir 22.11 Uhr auf. Und morgen beginnt mit dem Jubiläum das Adenauer-Jahr. Und das nehme ich jetzt mal als Positives mit, denn morgen hat Konrad Adenauer, da hätte Konrad Adenauer 150. Geburtstag. Und der hat auch als Kanzler noch ziemlich viel, auch in höherem Alter, entschieden und nach vorne gebracht und durchgeboxt, auch wenn das am Anfang alles gar nicht so einfach aussah. Und das auch nur mit einer hauchdünnen Mehrheit und nämlich nur einer einzigen Stimme. In dem Sinne, lieber Baha, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute Abend. Schön, dass wir mal wieder ausführlich sprechen konnten, ohne jetzt in die Details einzelner politischer Entscheidungen zu gehen, sondern einfach mal so das große Bild zu machen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich sehr gefreut. Und noch schöner war es natürlich, dass so wie wir mal vor, ich glaube jetzt 2,5 Jahren, 3 Jahren fast, uns die Idee mal... die Idee mal in den Kopf gesetzt hatten, ein bisschen mehr für die Bubble zu machen, sind wir jetzt wieder zurück. Und ich fand unser Gespräch auch insgesamt, und deswegen mag ich den neuen Titel des Podcasts, auch wirklich sehr mitte-rechts-freundlich. Und in dem Sinne, danke dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und wir lesen uns und schreiben uns auf X.
Danke dir, Daniel. Hat Spaß gemacht. Bis demnächst.
Das war wieder mal mitte-rechts-freundlich, der Unions-Bubble-Talk. Schön, dass ihr reingehört habt. Über Feedback freuen wir uns jederzeit auf X oder an podcast@mitte-punkt.de. Bis zum nächsten Mal.